Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast, powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist, das freut mich wirklich sehr. Und hier ein kleiner Reminder, bevor du gleich in diese Folge eintauchst. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann nutz doch die Zeit vom Intro und klicke kurz auf Abonnieren und lass 5 Sterne da. Das hilft uns und sorgt dafür, dass The Pet Food Family, der Podcast, in deinem Feed landet. Heute habe ich Lena Probst zu Gast. Vielen von euch vielleicht bekannt unter ihrem Instagram-Account Rudelabenteuer. Mit 19 adoptierte sie ihren ersten Hund Bonnie und was mit einem unkomplizierten Begleiter begann, wurde mit Rottweiler Mix Clyde und Herdenschutzhund Odin zur echten Lebensschule. Lena hat Psychologie studiert und bringt dieses Wissen heute in ihre Arbeit als Hundetrainerin ein. Ihr Rudel, voll von Charakterköpfen, Eigenheiten und echten Herausforderungen, hat sie gelehrt, dass es für jedes Verhalten eine Geschichte gibt. Und genau das macht sie besonders. Sie verbindet wissenschaftlichen Blick mit echter Erfahrung. Heute lebt sie mit ihrem Partner Stefan und einer ganzen Hundecrew in Ulm. Neben ihrem eigenen Rudel nimmt sie auch Pflegehunde auf und hilft Mensch-Hund-Teams, alltagstauglich zu werden. Mit Klarheit, Struktur und einem tiefen Verständnis für die Individualität von Hund und Halter. Freut euch auf eine Folge, die zeigt, wie aus Chaos Erfahrung wird und wie Leidenschaft, Wissen und Ausdauer den Weg ebnen können. Werbung. Meine Hunde sind zum Glück weniger empfindlich, aber ich habe einen Freund, da ist es manchmal gar nicht so einfach, den Haufen seines Hundes aufzusammeln. Sein Hund braucht Futter für einen empfindlichen Hundemagen. Und jetzt kommt was, was du vielleicht noch nicht kennst, aber dein Hund lieben könnte. Seidenraupenprotein im Hundefutter. Klingt ungewöhnlich? Ist es auch, aber vor allem ist es spannend. Seidenraupenprotein ist ein Nebenprodukt der Seidenherstellung. Keine Massentierhaltung, keine Energieverschwendung dafür. Hochwertig, super für einen sensiblen Magen und richtig gut für deinen Hund. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann ruf doch einfach mal bei Mera an. Da bekommst du nämlich ganz kostenfrei eine Ernährungsberatung für deinen Hund. Und wenn du dieses oder ein anderes Futter von Mera einfach mal ausprobieren magst, gibt es für dich 10% Rabatt mit dem Code TPF. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hi Lena.
Hi.
Schön, dass du hier bist. Freut mich sehr.
Freut mich auch. Bin gespannt.
Ja, ich bin gespannt. Ich verfolge dich super lange schon auf Instagram und erstmal Chapeau. Das, was du da teilweise wegstecken musst, unsagbar, wirklich. Also krass, wie du das aushältst, einfach dein Ding weitermachst und sagst so, Freunde, hier bin ich mache das, was ich mache und ich stehe dahinter und ich höre nicht auf damit.
Ja, ich muss ehrlich sagen, da kann ich tatsächlich nichts hinzugeben, weil manchmal denke ich mir das genauso tatsächlich und ich kriege das ja auch mehrfach so rückgemeldet und ich glaube, da gehört schon einiges irgendwo dazu, aber es ist halt schon einfach was, wo man sich irgendwo auch dran gewöhnt und woran man dann auch irgendwie wächst tatsächlich. Ich muss sagen, ich hätte mir nie vorstellen können, dass das so hartes Pflaster werden soll. Ich kann mich noch erinnern an vor ein paar Jahren, wo ich ja frisch in die Trainerszene reingegangen bin und damals habe ich einfach nur auf Facebook, damals war das noch, habe ich gepostet, ja, ich bin jetzt Trainer, wie auch immer, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gepostet habe. Und drunter hat eine Trainerkollegin geschrieben, willkommen im Haifischbecken. Und ich dachte mir noch so, okay, ja, danke. Ne, so, war das jetzt Kompliment oder war das jetzt, also, was war das, ne? Und ja, heutzutage weiß ich, was das jetzt eigentlich bedeutet, ne? Und es ist hartes Pflaster, ne? Und man kämpft sich jeden Tag irgendwie durch und hält sich fest an den positiven Rückmeldungen und an den Leuten, die einen feiern und die einfach die Hilfe brauchen, ne? Und man versucht, das andere dann einfach hinten runterfallen zu lassen, ne?
Warum ist das so ein hartes Pflaster?
Naja, warum? Also es ist einfach wahnsinnig umstritten, was man für eine Arbeit hat, was man für eine Arbeit zeigt, wie man mit den Hunden einfach auch umgeht, ne, ob man da jetzt nur rein positiv bisschen Kicks hier, Kicks da, Ablenkungen, Ignoranz und so weiter, oder ob man halt auch einfach mal eine Korrektur setzt und mal sagt, hey Freunde, so ist Feierabend, das geht jetzt auch einfach mal nicht mehr, ne? Und das ist so die hart umstrittenste Debatte, würde ich sagen. Und dann muss man aber auch einfach noch zusätzlich sagen, es gibt auch so viel Neid und so viel Hate, sage ich jetzt mal, unter den Trainern, auch die kompetente Trainer, ne? Also auch unter den kompetenten Trainern einfach. Wo ich mir dann auch denke, hey, wir benutzen alle vier Quadranten der Lerntheorie und wir haben alle irgendwo dasselbe Ziel und trotzdem schafft man es nicht, dann einfach zu sagen, hey, cool, du machst dein Ding, ich mach mein Ding, sondern man muss trotzdem dann immer noch die anderen irgendwo fertig machen und sagen, nee, so funktioniert das nicht, das ist falsch und keine Ahnung, und das ist halt was, wo ich nicht verstehe und wo einfach das Härteste, finde ich, auf Social Media ist, weil am Ende des Tages wollen wir doch eigentlich alle tatsächlich dasselbe, ne? Oder wir Trainer einfach, wir wollen dasselbe, wir wollen Hunden helfen, wir wollen ihren Haltern helfen und auf welchem Weg man da jetzt hinkommt, ne? Das sei mal so dahingestellt. Und ich denke, das ist das Krasseste, dass man da einfach diesen extremen Vergleich immer hat, dieses Wettrennen irgendwo dahinter und diese ständige Kritik und das Fertiggemache. Ne? Und ganz oben steht natürlich dann einfach die Zulassung, Paragraph 11 in Deutschland, wo natürlich dann Hinz und Kunz einen anzeigen kann, ne? Also wegen irgendwelchen Lappalien, wegen irgendwelchen Videos, mal kleinen Korrekturen, die man gesehen hat und die man dann plötzlich als tierschutzrelevant ansieht und dem Wettamt dann meldet, ne? Wo man kein Hintergrundwissen hat, wo man keine Ahnung hat, was das für ein Hund ist, was das für ein Mensch ist, was der ganzen Materie oder dem ganzen Thema einfach schon vorausgegangen ist. Und wo man dann halt einfach meint, ach ja, ich gehe jetzt mal zum Wettamt und ich melde das jetzt, ne? Oder ich geh zu Peter und dann steht die dann vor deiner Tür oder sowas, ne? Also das sind eben so die Dinge einfach, die wahnsinnig riskant, finde ich, hier auch sind und ja, mit denen ich zu kämpfen habe. Und ich finde, das ist so das härteste Pflaster, sage ich jetzt mal, auf Social Media, in der Hundetrainerszene oder in der Hundeszene einfach, ne?
Warum machst du trotzdem Social Media? Du könntest einfach das machen, was du machst, aber es nicht zeigen und dir all diese Probleme ersparen.
Tatsächlich, ich habe mich das schon öfters mal gefragt, muss ich einfach dazugeben. Das ist was, auf der einen Seite ist es natürlich Werbung und Kundengeneration, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Also ich verdiene auch einfach mit Social Media, also mit dem Abo-Content verdiene ich einfach Geld. Ne? Mhm. Das muss man dazu sagen, das ist natürlich ein Grund. Allerdings ist das nicht der Hauptgrund, weil ich habe auch so Kunden und Mundpropaganda und mein Erfolg, die sprechen einfach auch für sich. Also das reicht nicht aus, um das alles wieder wettzumachen, sondern tatsächlich diese stetigen Rückmeldungen von den Followern, ne, die feiern mein Content, die schreiben mir immer wieder, ey, mega, super, dass du weitermachst, ich liebe dein Content und ich finde das einfach toll, ich habe schon so viel von dir lernen können und dies und das. Und das ist halt, ich sag mal, auf eine schlechte Nachricht, die einen runterzieht, kommen 5 oder 10 positive Nachrichten, wo ich mir denke, okay, gut, passt. Es ist richtig, was ich mache, es ist gut, was ich mache, ich mache das weiter. Ne? Und das ist wirklich das, was mich am allermeisten tatsächlich motiviert, weiterzumachen. Und auf der anderen Seite irgendwo auch die Aufklärungsebene. Ne? Also einfach, um den Leuten einfach mal zu zeigen, hey, es geht halt nicht immer alles nur mit Guzzi Guzzi und was auch immer. Ne? Und da zu versuchen, dann doch irgendwie etwas zu bewegen, auch wenn es wahrscheinlich aussichtslos ist. Ne? Aber wenigstens stehe ich dran und kämpfe.
Warum glaubst du, ist es aussichtslos?
Naja, wenn man mir den Paragraph 11 entzieht, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als entweder auszuwandern oder meine Fresse zu halten.
Glaubst du, dass das ein realistisches Szenario ist, dass das passieren könnte?
Ich habe keine Ahnung. Also ich kann das wirklich nicht einschätzen, ich kann das nicht sagen. Ich habe schon mit x verschiedenen Trainerkollegen geredet, ich habe mit verschiedenen Menschen und Leuten geredet, mit einem Anwalt natürlich geredet und so weiter. Die meisten sagen tatsächlich, sie glauben das nicht, sie können sich das nicht vorstellen und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages ist es halt immer so die Frage, wie schnell können die mir das tatsächlich oder den Elfer entziehen, mal auf Probe in Anführungsstrichen, und dann muss ich kämpfen. Ne? Also wie schnell habe ich dann nicht mehr die Handlungsfähigkeit und muss dann tatsächlich kämpfen darum, dass ich die Handlungsfähigkeit wieder habe, sozusagen. Ne? Also dementsprechend, ich habe keine Ahnung, wie das rechtlich alles so genau aussieht. Also das müsste ich alles wirklich nochmal genauer erfragen und mit meinem Anwalt besprechen und so weiter, wie das tatsächlich aussieht. Also von daher, ob das jetzt wirklich so passieren könnte, keine Ahnung. Na, also ich denke mir auf der anderen Seite immer wieder, ich meine, es gibt so viele Organisationen, die genauso arbeiten wie ich, und die gibt's ja auch noch. Ne? Also wahrscheinlich ist das nicht so einfach, aber auf der anderen Seite gibt's auch nicht so viele Organisationen, die tatsächlich dann was zeigen, was sie arbeiten. Also von daher, vielleicht doch. Ne? Vielleicht haben die dann einfach doch irgendwo zum Schweigen gebracht. Also von daher, wir werden es nie erfahren, hoffentlich. Und vielleicht aber auch schon, ne?
Warum glaubst du, dass das Content-Inhalt ist, den man nicht sehen möchte oder dafür sorgen möchte, dass das nicht breit gestreut werden kann?
Naja, das Wettamt, also mein Wettamt hat ja tatsächlich schon zu mir mal gesagt, na, vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen weniger auf Instagram posten, so in die Richtung, also so wink mit dem Zaunpfahl. Also das ist halt einfach so diese rosarote Wolke, in der die Menschen irgendwo leben, ne? So die, ich sag mal, die vielen Labbis, ohne da jetzt zu sagen, dass es ein Labrador ist, ein einfacher Hund, ne? Auch da gibt's Ausnahmen. Aber so die vielen Familienhunde, vielleicht sagen wir es so, die es halt gibt und die halt niemals ihre Zähne einsetzen würden und mit denen man halt vielleicht viel Guzzi-Guzzi machen kann, ne? Also dadurch, dass es da noch einfach so viele gibt, verschließt man, glaube ich, schon einfach gerne so die Augen vor der Wahrheit und die Augen vor dem Abgrund, sage ich mal, der Hundehaltung, was halt einfach irgendwo existiert. Ne? Also Hunde haben nun mal 42 Zähne und einige Hunde schrecken auch nicht zurück, diese einzusetzen. Ne? Und das ist halt das, was den Menschen einfach unangenehm ist, tatsächlich zu begreifen und begreifen zu wollen und wo sie dann halt lieber sagen, nee, davon halte ich Abstand und ich gebe lieber einen Hund ab und beschäftige mich nicht mit den Problemen. Ne? Ich bin Konfliktvermeider als Mensch und möchte das lieber nicht angehen. Und ich denke, das ist so die Mentalität unter den meisten Menschen. Ich meine, so werden wir auch erzogen. Ne? Also wir werden auf die Welt gebracht und das heißt, nee, du brauchst da jetzt nicht diskutieren, du brauchst da jetzt, mach keinen Stress, ne? Sei nett, sei immer höflich, sei freundlich, sei was weiß denn ich. Ne? Und Aggression ist nicht erlaubt und nicht gut und was weiß denn ich. Ne? So werden wir von Anfang an erzogen, so bin auch ich natürlich erzogen worden. Und das ist so die Mentalität einfach, wo dem Ganzen, glaube ich, entspringt. Ne? Und warum das einfach so gerne weg ignoriert wird, beziehungsweise nicht gern gesehen oder gehört wird. Ne?
Wie groß ist das Problem, was da weg ignoriert wird? Reden wir da so über 5 Hunde, die im Jahr irgendwo auftauchen? Oder reden wir da eher über ein paar tausend Hunde, die irgendwo auftauchen?
Ich bin nicht im Bilde mit den tatsächlichen Zahlen. Ne? Ich meine, die Dunkelziffern wollen wir mal überhaupt nicht betrachten. Aber sagen wir mal so, was ich auf meinem Account mitbekomme, also wie viele Anfragen ich täglich für Abgabehunde habe, für Hunde habe, wo mir tatsächlich, ne, mit den Worten, hey, der Hund wird morgen eingeschläfert, kannst du den nehmen? Ne, sowas, was da ankommt, das ist bestimmt mindestens alle 5 Tage ist das mal einer.
Ne? Nein.
Und dementsprechend, also wenn ich das alles annehmen würde, ne, dann hätte ich jetzt hier schon Full House. Und tatsächlich ist es auch was, wo die wirklich teilweise Psychoterror auf mich machen, die Leute. Ne? Weil ich meine, du bekommst zu hören, hey, schau mal, da ist ein Hund, der wird morgen eingeschläfert, kannst du den nehmen? Ne? Und ich denke mir jedes Mal wieder, nein, Lena, du kannst den nicht nehmen. Dein Grundstück ist voll, du hast schon 10 Hunde oder 11 Hunde, das funktioniert nicht, du kannst das nicht. Ne? Und dann denkst du aber immer wieder, aber du bist schuld, wenn er dann tot ist. Ne? Also das ist Psychoterror, was die Leute dann auf einen machen. Und genau diese Anzahl ist es halt, wo man sich dann hochrechnen kann, wie viele Hunde sind das jetzt eigentlich im Jahr, die dann zur Abgabe sind, beziehungsweise die dann vielleicht sogar in die Spritze kommen, wenn ich halt nicht diejenige bin, die am Ende des Tages dann nimmt. Ne?
Crazy. Warum hast du dich dazu entschieden, bei diesen Hunden anzudocken? Du hättest ja auch die ganzen netten Familienhunde nehmen können, dann hättest du da geilen Content gemacht, hättest eine lockere Hundeschule gehabt. Warum der Weg in die andere Richtung?
Naja, es sind die eigenen Hunde, die einen irgendwo hinbringen. Ne? Also ich meine, ich habe angefangen, überhaupt mal über die Materie nachzudenken, als mein erster Rottweiler-Mischling in der Pubertät dann plötzlich gekippt ist. Ne? Ich war damals auch in einer rein positiven Hundeschule, wo wirklich, also Druck erzeugt Gegendruck war das Motto und immer alles mit Keksen, Ablenkung und alles Mögliche lösen. Ne? Und das war ja alles schön und gut. Ne? In der Hundeschule, der Clyde hat mitgemacht, der hat das gefeiert, der fand das super lustig. Und naja, faktisch standen wir dann aber halt auf der Hundewiese und mein Hund, der hat andere Hunde angegriffen und geschüttelt und getackert. Ne? Und ich dachte mir so, ja, wo soll ich das Leckerli jetzt hinschmeißen, dass der das aufhört? Ne? So. Also na, dementsprechend, das war so der erste Berührungspunkt, wo mir dann klar geworden ist, naja, es sind nicht alle Hunde so wie meine Bonnie, also mein erster Hund. Sondern es gibt wohl offensichtlich auch andere Hunde. Und ich meine, so viel habe ich jetzt auch nicht falsch gemacht in der Hundeerziehung. Also ich meine, ich habe Psychologie studiert, ich hatte ein sauberes, ein gutes Elternhaus einfach. Ich bin gut aufgewachsen. Ich habe viel Kontakt schon mit Kindern gehabt, weiß, wie Erziehung ungefähr läuft, ne? Also mit Konsequenz und so weiter. Aber irgendeine Komponente muss da ja wohl offensichtlich noch da sein, ne? Die ich nicht beachtet habe, wo ich nicht gecheckt habe, wo ich nicht lesen konnte. Dass mir der Hund so ausgeartet ist. Ne? Und ja, dann habe ich mal tatsächlich angefangen, Hundeschule zu wechseln, damals auf Anraten einer Freundin. Und dann bin ich erst mal in eine Hundeschule gegangen, wo es dann mal hieß, ja, mach mal einen Leinenruck zum Beispiel. Na, und das hat natürlich dann auch nicht funktioniert. Na, also braucht man nicht drüber reden, der Leinenruck war jetzt nicht das, wo es dann plötzlich funktioniert hat. Aber das hat mich dann einfach mal zum Umdenken gebracht. Und ich habe dann mal angefangen, den Hund anders zu behandeln, beziehungsweise mit dem auch mal anders umzugehen im Training. Na, also im Alltag, was ich habe schon immer Nein gesagt zu meinen Hunden. Das war für mich war das selbstverständlich und das hat auch immer gut funktioniert. Aber ich meine, in der Hundeschule hat man dann halt mit Keksen um sich geworfen und hat gedacht, das würde dann nachhaltig sich auf den Alltag auswirken. Na, und dann habe ich in der Hundeschule eben angefangen, da mal umzudenken und das dann zu versuchen, irgendwo in den Alltag zu integrieren. Und ab da ist mir dann klar geworden, naja, Hunde sind halt nicht alle das, was man vielleicht denken könnte. Und dann ging es ja tatsächlich weiter bergab. Also ich hatte dann noch den Herdenschutzhund-Mischling von meinem Ex-Freund, der dann in der Pubertät, ne, auch wieder die wunderschöne Pubertät, der mir dann in der Pubertät gekippt ist, der dann den Rottweiler-Rüden gerne angegriffen hat. Dann hatte ich da Beißereien, dann hatte ich wirklich Todeskämpfe bei mir in der Wohnung drin mit den drei Hunden, wo ich dann auch dachte, upsa, offensichtlich habe ich immer noch nicht alles verstanden. Na, und ja, damit musste ich dann lernen und habe dann wieder die Hundeschule gewechselt und bin dann einfach mit vielen Erfahrungen so in das in die Szene sozusagen dann reingegangen und musste viel selber lernen, wie ich das jetzt alles wie ich damit jetzt umgehe und wie ich das sehe, wie ich das erkenne und so weiter. Und gleichzeitig habe ich natürlich in Hundeschulen dann auch einiges mitgenommen, wo ich dann halt mal verstanden habe, ja gut, Hundesprache ist halt doch was Komplexes, die man sich einfach aneignen sollte, ne? Und ja, meine Krönung war dann tatsächlich meine Freya, also meine Rottweiler Hündin, meine führende Hündin bei mir in der Hundegruppe jetzt. Also die ist kompetenter als wahrscheinlich ich und alle Trainer, die ich vorher hatte vielleicht, ne? Die ist der Wahnsinn und mit ihr bin ich absolut verzweifelt. Also ich bin noch nie mit einem Hund so dermaßen verzweifelt wie mit ihr. Ich dachte damals nach Odin und nach Clyde ab. Mir kann doch keiner mehr die Butter vom Brot nehmen, ne? Also ich habe jetzt schon zwei Hunde gehabt, die waren richtig anspruchsvoll und ja, die Freya hat mir dann den Kopf gewaschen und mal gezeigt, du doch noch mal, es geht noch mal anders, ne? Und mit ihr bin ich dann noch mal deutlich mehr in die Materie eingestiegen und habe mal begriffen, was das alles so bedeutet und was man leisten muss und was ein Hund vielleicht auch einfach kann, wie kompetent der sein kann, wie manipulativ der auch irgendwo sein kann, ne? Ja, und das war dann so mein Verlauf, wo ich dann einfach selber an meinen eigenen Hunden gelernt habe und dann tatsächlich ging es Gott sei Dank wieder bergauf. Also die Hunde danach, nach der Freya, waren dann wirklich sehr dankbare Hunde und ich denke, durch meine Erfahrung, das hat es wahrscheinlich auch noch mal leichter gemacht. Ja, und so stehen wir jetzt hier und ich denke, ich habe jetzt schon einiges an Erfahrung schon vor allem auch selber machen müssen, leider dürfen, ne? Meinen Augen auf bei der Rassewahl. Genau, ne, wo ich jetzt halt dran stehe und damit kämpfen kann. Ja.
Weißt du, was ich mich manchmal frage? Ich frage mich manchmal, wie fahrlässig es von uns Trainern ist, anders. Wir können mit Keksen anfangen, das finde ich großartig. Und wenn das reicht, super. Ich frage mich nur manchmal, wie fahrlässig es ist, dass wir nicht vom ersten Tag an auch die anderen Methoden erzählen, damit jemand, der in den Moment kommt, dann nicht so hilflos daneben steht.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Das Problem ist halt immer, ne, wenn du sowas dann erzählst, deinen Kunden erzählst, die gucken dich an wie ein UFO, oder sowas kann doch nicht passieren. Ne? Wenn das dann doch passiert, natürlich, dann stehen sie dran wie Schwäble, wenn es blitzt und denken sich, oh, was ist denn hier passiert? Ne? Aber wenn es halt nie passiert, dann bist du das schwarze Schaf. Wie kannst du sowas sagen, dass sowas passieren könnte und dass du sowas machen würdest in so einem Moment? Na, also das ist dann halt immer so ein bisschen die Sache, wo man abwägen muss. Wie will ich jetzt dastehen? Will ich mein Kunde als oder mit allem bewaffnen sozusagen? Oder hoffe ich, dass dem niemals irgendwas in die Richtung passiert, sodass er nicht handlungsfähig sein muss? Ne?
Finde ich einen guten Gedankengang. Was sind für dich Angriffe auf andere Hunde oder sogar auf Menschen von Hunden heute?
Ich sag mal, eine Situation, die unter der Führung von anderen Menschen mit Sicherheit hätte vermieden werden können, Also zum einen eben ein menschlicher Fehler, aber zum anderen darf man eben die genetische Komponente nicht missachten. Ne? Also es gibt quasi immer eine Verstrickung von blöden Umständen, sage ich jetzt mal, plus die genetische Komponente, also ich sag mal, durchwachsene Charakter des Hundes plus dann einfach in dem Moment falsche Entscheidungen des Menschen, falsche Führung des Menschen oder vielleicht auch einfach eine grobe Fahrlässigkeit. Ne? Also es muss ja nicht immer unbedingt mit Absicht gewesen sein, sodass sich das dann halt einfach zusammengestrickt hat und ein blöder Beißvorfall wurde. Ja.
Du wurdest schon mal gebissen?
Ja, mehrfach.
Habe ich mir gedacht, beziehungsweise habe ich auf Insta auch mitbekommen. Mhm. Wie ist das für dich, wenn du von einem Hund gebissen wirst? Und wenn wir jetzt sagen gebissen, dann meinen wir nicht, dass der mal so ein bisschen in den Pullover reinzwickt, was streng genommen auch beißen ist irgendwie, aber sondern wir reden davon, dass der schon dir wirklich wehtun möchte.
Ja, ne, ich meine, muss mir ja nur ins Gesicht schauen. Man sieht deutlich, ich habe da ja schon mehrere ordentliche Narben im Gesicht. Naja, das ist immer für mich so ein Punkt, wo ich selber erstmal überlege, oh shit, du hast da irgendwie einen Fehler gemacht, ne? Scheiße, du hast verkackt, ne? Mhm. Also das ist quasi immer der erste Moment, scheiße, du hast verkackt. Und dann muss ich halt natürlich immer nochmal überlegen, ja gut, Reflexion, ne? Was habe ich verkackt, was genau hätte ich besser machen können und so weiter, wie ist es mit der Absicherung und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es natürlich was, wo mich noch mehr motiviert und mir sagt, hey Fräulein, so und jetzt, wir arbeiten da dran und wir kriegen das jetzt hin. Ja. Weil das ist halt einfach immer ein Thema, wo man halt doch was unterschätzt hat oder wo ich einfach was unterschätzt habe in diesem Moment, wo ich irgendwas nicht beachtet habe, dann vielleicht doch mal falsch umgegangen bin und was mir dann halt gelinde gesagt in die Fresse fällt. Ja.
Wie schaffst du es danach, keine Angst zu haben? Oder hast du danach Angst und musst über diese Angst drüber gehen?
Also ich würde nicht sagen, ich habe Angst. Ich bin tatsächlich ein Mensch, wo fast, also ich habe eigentlich vor so gut wie nichts Angst, würde ich sagen. Ich bin wirklich, ich hatte ein hervorragendes Elternhaus. Ich bin sehr, sehr, sehr gut gewappnet in die Welt einfach reingekommen, habe eine sehr, sehr gute Resilienz. Klar, ich finde Dinge mal eklig und spinnenblöd und keine Ahnung. Und manche Sachen müssen auch nicht sein, ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Spinne auf mich zurennt oder sowas, dann kommt vielleicht mal ein kurzer Quieker und dann denke ich mir so, Alter, jetzt reiß dich mal wieder am Riemen, ne? Also ich kann die dann auch zum Beispiel einfangen und entfernen oder sowas, ne? Also es gibt einfach nichts, was mich wirklich nachhaltig schockieren kann. Ich bin irgendwo immer handlungsfähig. Und dementsprechend, also es ist schon, das sind schon Einschnitte in meinem Leben, wo ich mir dann so denke, fuck, scheiße, das war jetzt richtig kacke. Und natürlich, na, wir brauchen nicht drüber reden, ich heul dann auch, ne, und ich bin richtig fertig und hab dann schon auch einen Moment ein Tief, ne? Also schon mal auch vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Tage, wo ich dann echt ein Tief habe. Aber dann raff ich mich da wieder auf und sag, ja gut, du, das ist jetzt halt einfach so und jetzt musst du das nächste Mal wieder besser aufpassen. Ich gehe dann schon über mein Gefühl hinweg. Also ich würde schon sagen, ich habe in dem Moment vielleicht schon Angst. Ne? Also ich habe jetzt keine Panik so, dass ich jetzt gleich zurückzuck bei jeder Bewegung oder sowas. Aber ich habe dann schon erstmal einfach so ein mulmiges Gefühl, was man vielleicht als Angst bezeichnen könnte, absolut. Wo ich dann einfach drüber hinaus muss. Ne? Also ich weiß noch, wo ich früher als Kind habe ich tatsächlich geritten. Ne? Heutzutage mit meinen 100 noch was Kilo unvorstellbar. Aber früher, ne, ich bin geritten und da bin ich auch mal vom Pferd geflogen. Und ich weiß noch, wie dann meine Mutter zu mir gesagt hat, so, du musst da jetzt wieder aufsteigen. Mhm. Ja? Und ich habe mir damals noch gedacht, was ist denn das jetzt für Käse? Ne? Aber ich bin wieder aufgestiegen. Ne? Weil ich einfach, wenn meine Mama gesagt hat, hey, guck mal, du musst jetzt da wieder aufsteigen, weil sonst verlierst du da, sonst bekommst du Angst, sonst hast du das Gefühl einfach immer in Erinnerung und dann ist das blöd, ne? Und deshalb, ich musste da dann wieder aufsteigen und wir mussten nochmal und dann war das auch in Ordnung, ne? Also dementsprechend, das ist halt das, ich fall runter vom Pferd und dann muss ich wieder aufs Pferd draufsteigen.
Ne? Wie erlebst du die Hunde in dem Erstkontakt, nachdem sie dich angegriffen haben?
Boah, da muss ich jetzt tatsächlich mal überlegen. Wie war der Logan im Erstkontakt? Wann war das überhaupt? Ich bin da schon tatsächlich beim Logan. Damals bin ich ja echt schon schnell wieder mit Helm dann hingegangen und habe dann wieder unterstützt. Das war aber einfach tatsächlich einfach nicht anders möglich, weil der Stefan hat ja auch gearbeitet und ich musste dann dementsprechend ihn wieder versorgen. Also das war ja einfach halt ein mulmiges Gefühl. Ich habe mich dann besser abgesichert, nämlich mit dem Helm in dem Fall. Musste er den Helm tragen, weil ich hatte ja noch wirklich eine Wunde in meinem Gesicht und Ne, kein Wunder, da wo ich dann einmal den Helm nicht anhatte, ist er mir nochmal ins Gesicht geflogen und dann ist es wieder aufgesprungen, ne, blöd gelaufen. Also von daher, das war wichtig, einfach die Absicherung. Aber nichtsdestotrotz, um auf die Frage zurückzukommen, ein mulmiges Gefühl, aber dann gehe ich drüber und dann ja, wird das von Sekunde zu Sekunde quasi besser. Ne?
Heute steht Logan, habe ich gerade gesehen, ohne Maulkorb, in einem Auslauf und chillt sein Leben. Und man hat fast den Eindruck, er freut sich, dass er da sein darf.
Ja, absolut. Also hat man nicht nur den Eindruck, sondern das tut er tatsächlich. Also der hüpft da rum und feiert sein Leben und findet das alles witzig. Also der hat da auf jeden Fall Spaß mittlerweile.
Ich habe wenig Fälle online gesehen, die so ein Aufriss bewirkt haben wie Logan. Was glaubst du, warum?
Naja, weil jeder halt seinen Senf irgendwo dazugeben wollte und meinte, na, das ist falsch, was die da machen und das ist doch nicht korrekt und das macht man doch anders und was weiß ich. Der eine sagt, ja, dann haut man doch eigentlich drauf und der andere sagt, ja, da musst du Kekse schmeißen. Ne? Also irgendwie so, die gesunde Mitte gibt's gar nicht mehr und die Leute wissen ja eh alles besser, egal was du machst. Und das war so irgendwie das Hauptthema. Und die gingen halt natürlich sehr, sehr viral, die Videos. Mhm. Weil der halt schon, also der geht ja wirklich in Richtung Gesicht und sehr, sehr weit hoch. Also ich denke, das ist schon was, was die Leute dann irgendwie sehr fasziniert hat. Also ich denke so, die Kombination aus einerseits ein krasser Hund, der ja wirklich bis in die Fresse dir fliegt und andererseits halt einfach die Leute, die denken, irgendjemand anders kann es bestimmt besser.
Ich glaube, es ist nur faszinierend, wenn man derjenige ist, der auf der anderen Seite vom Handy ist und es sich auf seinem Bildschirm anguckt und weiß, dass es nur ein Bildschirm ist. Warum hast du dich damals entschieden, den Hund bei euch aufzunehmen?
Ja, das war tatsächlich so eine relativ spontane Aktion, sage ich jetzt mal. Also wir hatten ja damals, noch keine Zwingeranlage bei uns zu Hause. Wir waren ja noch relativ frisch in diesem Haus drin und das war aber für uns schon ganz sicher, dass wir irgendwann in die Resozialisierung gehen werden. Und wie das aber so war, ursprünglich war der Plan ja vielleicht irgendwann mal, also vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr, ne? Und die Lena, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die mit den 8 Malis, die hat dann immer mal wieder so Anfragen vom Tierheim Bad Kreuznach und die kriegt halt immer Malis zugeschickt, weil ihr also sie hat einfach einen Kumpel im Tierheim Bad Kreuznach und er zeigt ihr halt immer diese Malis, die da drin sitzen, ne, weil sie eben ein Mali-Liebhaber ist einfach, ne, und genauso wie mir immer die Rottis von überall zugeschickt werden ihr halt dann die Malis zugespielt. Und ja, da hieß es dann halt, ja, der sitzt schon seit Ewigkeiten im Tierheim, der kommt da garantiert nicht mehr raus. Wenn es blöd läuft, kriegt der die Spritze, der wurde jetzt als lebensgefährlich eingeschätzt. Hast du denn nicht irgendwie eine Möglichkeit, hieß es zu Lena. Und die Lena kam dann natürlich an und meinte so, Lena, du, wie sieht's denn aus? Du willst doch eh irgendwann Hunde resozialisieren. Und dann haben wir halt so hin und her überlegt und so, ja, keine Ahnung, weiß auch nicht, aber ich habe doch keine Zwingeranlage und so wie bei meinem ersten Resozialisierungshund oder meinem zweiten, dem Goli, das will ich nicht mehr haben, dass der bei mir im Haus wohnt, das ist einfach zu viel Stress. Und ja, dann meinte die Lena so, ach, ich kann ja mal gucken, vielleicht können wir da ja irgendwie einen Deal aushandeln, vielleicht können wir tatsächlich euch eine Zwingeranlage dahinstellen und dann kann der zu euch kommen. Und ja, dann habe ich mir das halt so überlegt tatsächlich und dann haben wir gedacht, ja komm, mein Gott, ob wir das jetzt machen oder ob wir das dann in einem Jahr machen, das ist immer typisch ich, ne? Irgendwie machen wir das dann halt möglich, ne? Die Baustelle hängt jetzt halt natürlich noch mehr, aber egal, ne? Wir machen das. Und tatsächlich wurde das dann halt einfach so gemacht, ne? Also wir haben dann tatsächlich sogar noch mehr Spenden gekriegt für eine Zwingeranlage, dass wir da einfach nochmal mehr Zwinger hinstellen können. Also wir haben uns ja tatsächlich dann 3 Zwinger hingestellt, also für in Zukunft 3 Resozialisierungshunde. Und ja, dementsprechend war das dann halt plötzlich so ausgemacht. Wir kriegen da vom Tierheim 4.000 Euro und der Zwinger wird dann noch zusätzlich gestellt durch Spenden und dann kommt der Hund zu uns. Na, ich meine, dass das jetzt halt eine Dauerbespaßung ist, also dass wir den Hund nie wieder loskriegen, das ist halt ja Side-Effekt. Ne?
Genau. Magst du ihn?
Ja, absolut. Also ich mag ihn auf jeden Fall und ich mag ihn tatsächlich auch immer mehr. Na, das ist so. Am Anfang dachte ich mir so, mein Gott, was ist das für ein Assi? Ne? Also zum einen natürlich so ein richtiges Arschloch, ne, was dir natürlich bei jedem Scheißdreck in die Fresse fliegt. Ne? Also muss man einfach drüber reden, das ist ein Scheißarschloch gewesen am Anfang. Und dann, wo er dann langsam so weich wurde, dachte ich mir schon, eigentlich kann er schon mal echt ein netter Kerl sein. Ne? Und mittlerweile, also seit, mein Gott, 3 Monaten vielleicht oder 4 Monaten, also seit einigen Monaten einfach, muss ich sagen, wächst die Sympathie einfach immer mehr und mehr, weil er einfach wahnsinnig viele positive Seiten jetzt mittlerweile zeigt und manche Entscheidungen trifft, wo ich mir so denke, hey, cool, mega. Ne? Also richtig tolle Sachen auch einfach macht und auch ein richtig lustiger Kerl geworden ist. Ne? Also tatsächlich, ich mag ihn auf jeden Fall, aber es ist einfach auch nicht meine Rasse. Ne? Also Malis, das Schäferhunde allgemein, damit brauchst du mir eigentlich nicht kommen. Ne? Das ist nichts für mich und dementsprechend, also selbst wenn er sich jetzt hervorragend entwickelt und ganz toll wäre, wenn jetzt nicht der Stefan sagen würde, den müssen wir unbedingt behalten, dann würde ich sagen, bitte, also auch so nett er ist, aber den brauche ich nicht. Genau. Ne? Also ich hoffe, das hat man jetzt so verstanden. Ne? Also ich mag ihn definitiv, aber es ist einfach nicht mein Typ Hund. Ne?
Du hast eben gesagt, er trifft die richtigen Entscheidungen. Das heißt, Hunde dürfen bei dir Dinge selber entscheiden?
Nö. Überhaupt nicht. Also, nee, das ist falsch. Natürlich dürfen Hunde Dinge für selber entscheiden, wenn ich weiß, sie treffen die richtigen Entscheidungen und ich kann mich auf sie verlassen. Na, dann dürfen natürlich meine Hunde auch selber Entscheidungen treffen. Aber jetzt so ein Hund wie Logan, der durfte am Anfang natürlich überhaupt keine Entscheidungen treffen. Na, also bei dem war halt erstmal alles, überhaupt nichts entscheidest du, ich entscheide alles. Und das haben wir ja einige Monate tatsächlich so durchgemacht. Ne? Das war ja das, wo wir die meiste Kritik dann am Anfang auch gekriegt haben. Wieso darf der gar nichts und bah und sowieso. Und am Anfang durfte der überhaupt nichts. Und mittlerweile darf der in der Leine vorne laufen. Der darf, keine Ahnung, der darf rumlaufen. Der darf tun, was er möchte im Endeffekt. Solange ich weiß, der ist jederzeit ansprechbar. Ich kriege ihn wieder zurück. Und der trifft eben die richtigen Entscheidungen. Ne? Und das macht er mittlerweile wirklich schon richtig, richtig gut.
Wie resozialisiert man Hunde?
Ha, das kann man so natürlich pauschal jetzt nicht beantworten. Also vielleicht mal, um allgemein das Ganze zu sagen, zum einen mit einer Portion Mumm. Ne? Also du musst natürlich schon dran stehen und sagen so, und du greifst mich an und mir ist das egal. Ne? Zum anderen mit, sag mal, genug Liebe für den Hund, das mit ihm durchzustehen. Ne? Also jetzt nicht Liebe im Sinne von Kekse hier, Kekse da und sowieso, sondern Liebe im Sinne von, ich mag einen Hund oder ich mag diesen Hund und ich möchte den da durchbringen. Also quasi ich, wie sagt man das am besten? Also ich respektiere diesen Hund und ich möchte nur das Gute für ihn, so auf die Art. Ne? Also ich hoffe, das kann man verstehen. Und auf der nächsten Seite natürlich auch einfach das fachliche Know-how, dass man halt, beziehungsweise, dass man einfach vorbringen muss. Ne? Man muss den Hund lesen können, ne? Das ist das Allerwichtigste. Man muss auch im Ernstfall, wenn halt dann doch mal was passiert und man doch mal kurz eine Sekunde unaufmerksam war oder mal was Blödes gemacht hat, dass man dem doch trotzdem noch was entgegenzusetzen hat und halt niemals das Ganze dann so ausgeht, dass der Hund lernt, alles klar, super, beißen ist eine Lösung. Genau. Ne, also ich denke, das ist so das Wichtigste, um das mal ganz grob umrissen zu haben.
Wie aggressiv war Logan? Wir bleiben bei ihm. Also jeder hat eine eigene Vorstellung, glaube ich, von Aggression. Und für den einen ist schon Aggression, wenn der Hund vor ihm steht und mal ein bisschen die Eckzähne zeigt und so ein kleines Spiel mit seiner Lefze hat. Und der nächste sagt irgendwie, ja, es ist ja gar nichts. Wo kategorisierst du den ein?
Naja, ich meine, der wurde ja vom im Tierheim von einem Gutachter betrachtet und der hat ihn als lebensgefährlich eingestuft, weil sobald man in die Nähe des Zwingers gekommen ist, ist der am Zwinger hochgesprungen, komplett in Kopfhöhe. Der ist, wenn man da aufgemacht hat, direkt an die Kehle gegangen. Man musste auch also ihn mehrfach sedieren für die Impfung und das hat immer noch nicht funktioniert, weil der Kerle dann immer noch nach vorne gegangen ist. Also ich würde schon sagen, das ist, glaube ich, einer von den, sag mal, gefährlichsten Hunden, die wahrscheinlich vielleicht existieren. Ne? Also ich würde schon sagen, dass er schon die obere Stufe Gefährlichkeit hatte und auch immer noch haben könnte, wenn man jetzt natürlich jemand Falschen vor ihn setzt und ihn einfach machen lässt, sage ich jetzt mal. Ne?
Wir nehmen das jetzt mal als Prämisse und sagen, alle Menschen auf dieser Welt glauben diesem Gutachter mit seiner Einschätzung. Warum glaubst du, dass immer noch so viele Menschen dann glauben, dass sie besser wissen, wie man mit diesem Hund umgehen muss, als die, die es dann vor Ort tun?
Naja, ich meine, das ist halt immer so. Entweder machst du alles über Konfliktvermeidung und wenn du das machst, dann gehst du ja zwangsläufig auch nicht in jeden Konflikt rein. Also man könnte jetzt natürlich hergehen. Was jetzt bei Logan zum Beispiel relativ gut funktioniert, ne, ist mittlerweile, also früher hat das auch nicht funktioniert, der hätte dich sofort gefressen, aber mittlerweile kann man zum Beispiel, wenn man jetzt mit einem Schweineohr beispielsweise an den Zwinger gehen würde und man würde mit dem Rücken dran stehen, gut, die Leine würde man nicht hinkriegen, aber zumindestens man könnte den Zwinger aufmachen und man könnte das Schweineohr hinhalten, man dürfte ihn nicht anschauen, man könnte dann einfach in irgendeine Richtung laufen, vorausgesetzt man ist eine Frau, also bei Männern immer noch mal schwieriger, in eine Richtung laufen und na, wie gesagt, überhaupt nicht mit ihm interagieren, ihn ja nicht blöd angucken, sonst irgendwas, ne, dann würde man überleben und dann würde der auch nicht angreifen, ne? Also von daher, wenn man sehr, sehr konfliktvermeidend mit ihm umgeht, dann würde das für einige Zeit funktionieren, ne? Aber wehe, ein Konflikt käme auf, nämlich zum Beispiel, der wäre an der Leine und da käme jetzt ein Hund, ne? Dann sähe das halt anders aus, weil die Leine ist ja schon ein Konflikt, weil das ist eine Begrenzung und dann käme er halt einem in die Fresse, blöd gesagt, und dann wäre es halt vorbei.
Ja, und das ist halt auch also, einfach nicht real life, ne? Also ich gehe halt nicht mit meinem Rücken zuerst zu einer Tür, sondern in der Regel laufe ich halt vorwärts.
Ja, natürlich, ne? Aber ich meine, das ist ja das, was dann viele Leute begründen. Ja, bei mir würde der aber nicht angreifen und ich würde das so und so machen und ich würde das konfliktvermeidend machen und bla 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 und sowieso und überhaupt. Und dementsprechend, ja, vielleicht würde das bis zum gewissen Punkt funktionieren, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, da funktioniert das nicht mehr. Weil der Logan checkt das halt sofort. Also ich meine, man hat das im Tierheim mit ihm auch gemacht. Man ist jedes Mal hingegangen und hat dem einen Keks gegeben, hat versucht, das gegen zu konditionieren, dass der irgendwann nicht mehr hochgeht. Ja, einen Alten, das hat halt nicht funktioniert, ne? Weil der Logan hat gesagt, ja, ich fasse dich trotzdem. Und wehe dem, dein Leckerli ist zu langsam, na, dann fresse ich dich auch, ne? Also das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Und deshalb gibt's einfach so viele Leute, die halt sagen, ja, ich würde da einfach so konfliktvermeidend mit dem umgehen und dann würde das auch funktionieren. Ja, bis halt der Moment kommt, spätestens beim Tierarzt, wo das halt nicht mehr funktioniert.
Ich mag das, dass andere Menschen andere Ideen einwerfen, weil das ja dazu führen kann, dass wenn ich ein Mensch bin, der ein bisschen über mein eigenes Handeln nachdenkt, einen neuen Impuls bekommt und den eventuell in meine Überlegungen mit einbeziehen könnte und der mich in irgendeine Richtung weiterbringen könnte, weil ich den Impuls selber nicht gehabt hätte. Das ist ja die positive Seite an dem Ganzen. Aber müssen wir nicht irgendwann anfangen, den Menschen, die mit Hunden was machen, mal zu glauben, dass sie das in guter Absicht tun?
Ja, das sind wirklich sehr, sehr schöne Worte tatsächlich. Und da bin ich auch zu 100% bei dir. Also definitiv, ne, ich bekomme sehr, sehr viel Vorschläge und Kritik und gut gemeinte Ratschläge oder was weiß ich. Und ich überlege mir dann immer und denke mir so, ja, du nimmst die Kritik jetzt einfach an und du schluckst das jetzt einfach runter und das passt, ne? Wie als hätte ich diese ganzen Optionen nicht mehr selber mal überlegt, so, ne? Also das ist schon wahrhaftig so, dass jeder irgendwie seinen Senf dazugeben möchte, ne? Und ich sag dann auch immer gerne, ja, komm doch gerne mal her und mach das doch alles mal mit ihm, ne? Aber komischerweise ist da dann von den Kritikern ist dann keiner mehr gekommen oder allgemein nie jemand gekommen. Ne, also meine Tür steht jederzeit offen. Ne? Es darf jederzeit jemand zu Logan gehen und jederzeit sich daran jemand versuchen. Gerne auch über 2 Jahre hinweg, wenn sie meinen, dieser Prozess braucht 2 Jahre, bis man da dann reingehen kann. Ne, das ist völlig okay für mich, da bin ich fein. Der kann jeden Tag da hinstehen und mit Logan arbeiten. Ne, das ist völlig okay für mich. Aber das macht halt dann irgendwie keiner mehr. Ne, also die wollen immer nur schlau erzählen und sagen und meinen, aber wirklich machen will keiner.
Stattdessen kommen dann, und man konnte es auf Instagram gerade bei dir ein bisschen verfolgen, kommen dann, und du hast es vorhin angeteasert, Anzeigen beim Wettamt. Und wenn du magst, lass uns da kurz drüber sprechen. Ich habe noch nie mit jemandem hier gesprochen, der diesen Prozess durchläuft. Wie erfährt man das als derjenige, gegen den eine Anzeige da eingegangen ist?
Naja, also bei mir ist es tatsächlich so, das Wettamt hat jetzt anfangs bei mir keine Relevanz gesehen, mich da tatsächlich zu benachrichtigen, weil die Videos ja entsprechend auch nicht wahnsinnig relevant waren. Als ich dann mal das Wettamt kontaktiert hatte, warum war das? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, wegen dem Zwinger, wegen der Zwingerabnahme. Da habe ich mal gefragt, ob die mal vorbeikommen wollen wegen dem Zwinger. Die soll sich das mal anschauen und wegen Details. Und dann wurde mir am Telefon gesagt, hey, und es wurden übrigens mehrfach schon Anzeigen gegen sie gestellt und so weiter. Also quasi je nach Relevanz kann man dann natürlich angerufen werden, benachrichtigt werden, hey, da sind Anzeigen. Und dann kommt es dann drauf an, dann kommen die Leute natürlich dann zum Angucken. Also die Leute kamen ja dann eh wegen dem Zwinger zu mir. Und bei der dritten Anzeige war es aber dann, oder bei der dritten Anzeige, Quatsch, beim dritten Prozess, also ich habe ja schon über 10 Anzeigen gekriegt, das kann man wahrscheinlich schon gar nicht mehr zählen. Beim dritten Mal, wo ich dann benachrichtigt wurde, da kamen sie dann tatsächlich einfach so. Also da haben sie mich auch nicht mehr angerufen, da sind sie dann einfach so dagestanden, wahrscheinlich einfach, um mich auch nochmal zu kontrollieren. Aber auch da, ich hatte nichts zu verbergen, ich habe die reingelassen, alles nochmal angeguckt. Ich hatte sogar davor eine Kundin da. Genau, also ich denke, das ist halt je nach Schweregrad wahrscheinlich, wird das dann halt, oder je nach Wiederholung. Ne? In meinem Fall war es einfach die Wiederholung, wenn ich halt mehrfach viele Male einfach angezeigt wurde und dementsprechend haben sie dann doch irgendwann gedacht, gut, dann kommen wir jetzt mal auf einen Spontanbesuch vorbei. Um sich das dann doch nochmal anzuschauen, zum dritten Mal schon, ne? Aber so, sonst gehe ich davon aus, in der Regel gibt's wahrscheinlich erstmal eine Verwarnung per Telefon, Mail, irgendwas, eine Ankündigung und dann erscheinen die auf dem Hof und je nach Schwere dann wahrscheinlich einfach spontan.
Was ist das Ziel derer, die dich anzeigen? Wollen die, dass Logan zurück in irgendein Tierheim kommt oder was versucht man damit zu bezwecken? Also anders auch da. Ich finde es cool, dass wir heute in einer Zeit leben, in der Menschen hinschauen, wenn da was passiert, dass man eine Chance hat, jemanden anzurufen und zu sagen, ich glaube, da läuft irgendwas nicht so cool. Das Tier selber hat ja nun mal in der Regel kein Handy. Ist ja großartig, dass wir das heute machen. Ich frage mich halt immer, was erhofft man sich dann?
Ja, also wenn ich die Gedanken lesen könnte, das wüsste ich auch gern. Tatsächlich. Ich denke, auf der einen Seite ist wahrscheinlich einiges an Neid dabei, was den Erfolg betrifft. Auf der anderen Seite ist es halt wahrscheinlich einfach diese verblendete oder dieses Erfahrungslose einfach, ne? Dass man halt einfach nicht weiß, dass es solche Hunde gibt. Ich meine, vor wie vielen Jahren, vor 8 Jahren wäre das bei mir genauso gewesen. Ne? Dann hätte ich mir auch gedacht, keine Ahnung. Und wenn ich da dann nochmal in die Materie tiefer reingegangen wäre und gesehen hätte, dass der Nachbar vielleicht so grob, ne, mit den Hunden umgeht, wie ich das tue, dann hätte ich vielleicht auch erstmal schräg geguckt. Ne? Also ich denke, das ist auf der einen Seite die Blauäugigkeit, auf der anderen Seite vielleicht doch auch einfach mal der Neid. Und auf der dritten Seite, ich keine Ahnung, die Wege des Menschen sind unergründlich.
Wie würdest du mit Menschen umgehen, die dich anschreiben und sagen, ey Lena, pass auf, ich habe überlegt, ob ich dich beim Veterinäramt anzeige, weil ich das und das Video gesehen habe und die Sequenz daraus, glaube ich, ist tierschutzrelevant. Ich habe mich aber dazu entschieden, mit dir den direkten Kontakt zu suchen und dich erstmal darauf anzusprechen, damit ich von dir einmal kurz erfahren kann, wie du das einschätzt und warum du das gemacht hast, was du da gerade gemacht hast.
Also auf Social-Media-Diskussionen lasse ich mich überhaupt gar nicht ein, tatsächlich. Das ist mir einfach zu blöd. Ne? Weil erstens kann man überhaupt nicht die Mimik und die Gestik von den Menschen mitkriegen. Und zweitens können die sich auch überhaupt kein Bild von diesem Hund machen. Na, also auf Social-Media anschreiben und so weiter, da braucht man sich nicht einlassen. Dann soll sie mich ganz gleich anzeigen, das ist mir wurscht. Also wenn, dann würde ich eben sagen, hey Leute, dann bitte kommt her. Und wenn, dann besprechen wir das hier, dann guckt ihr euch den Logan an, dann führt ihr den Logan selber mal und dann könnt ihr überlegen. Oder andersrum, dann können wir gemeinsam überlegen.
Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Wir machen mal Logan Haken, weil wir wollen natürlich ein bisschen mehr noch über dich hier erfahren. Wenn du nicht gerade dabei bist, irgendeine Verletzung auszukurieren oder einen Helm zu tragen oder euer Haus umzubauen, wie sieht dein beruflicher Alltag mit den Hunden so aus?
Ja, also ich habe sehr, sehr viele Hunde, die tatsächlich oder Kunden, die tatsächlich eben gefährliche Hunde haben, ne, beziehungsweise das, was vielleicht die Menschheit als gefährlich beurteilt. Tatsächlich sind viele Hunde auch überhaupt nicht wirklich gefährlich, sondern einfach doch einfach mal, ich sag mal, grenzarm erzogen worden. Und denen muss man halt doch dann einfach auch mal erklären, hey, schon mal, das funktioniert halt nicht. Das ist quasi so das meiste in meinem Alltag, sind Hunde mit Beißvorfälle, wo ich die Halter da einfach hinbringe, denen adäquate Grenzen zu setzen, vielleicht auch mal deutlichere Grenzen zu setzen, je nach Hund. Ne? Und ansonsten ist natürlich der Logan ein großer Bestandteil oder allgemein die Zwingerinsassen, die ich bei mir habe, die ich versorgen muss, mit denen ich arbeite, und natürlich meine eigenen Hunde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die kommen manchmal echt zu kurz, ne, weil ich meine, man arbeitet den ganzen Tag mit Hunden und hat den ganzen Tag irgendwelche Hunde um sich und muss hier Verhalten korrigieren, hier Leute anleiten und so weiter. Und dann bin ich auch abends tatsächlich manchmal echt so platt, dass ich mir denke, boah, nee, jetzt habe ich keinen Bock noch mit meiner Jüngsten zu diskutieren. Und so, ne, also das ist dann manchmal schade, weil die dann einfach ein bisschen zu kurz kommen, gerade im trainerischen Kontext gesehen. Aber klar, ich meine, ich gebe mir trotzdem größte Mühe, denen das Maximale rauszuholen. Und genau, so sieht eigentlich mein Alltag aus.
Ja, verstehe ich total, kann ich komplett nachvollziehen. Das Witzige an der Geschichte ist, ich habe mal angefangen mit dem ganzen Kram, weil ich mehr Zeit mit meinen Hunden verbringen wollte. Das ist erfolgreich nicht zustande gekommen.
Genau, erfolgreich gescheitert, ja.
Was ist dein Plan für die nächsten Jahre?
Ja, meinen Elfer behalten. Naja, ne, es ist so tatsächlich, ne, also mein Elfer behalten und dementsprechend dieses Haus hier behalten und wenn das nicht funktioniert, dann auswandern.
Und du hast das jetzt schon, sorry, dass ich eingebe, du hast das jetzt schon zweimal gesagt, das wäre eine ernsthafte Alternative für euch?
Ja, also für mich, ne, ob da jetzt mein Männer damit zieht, weiß ich nicht, ich hoffe mal, ne, aber tatsächlich, also ich bin jemand, ich bin sehr ungebunden, ich bin sehr, sehr flexibel, ich hänge an nichts irgendwie emotional wahnsinnig dran, wo ich nicht sagen würde, okay, gut, so oft wie ich die sehe, könnte ich jetzt nicht auch dann von Ungarn runterfahren. Mhm. Ne? Also dementsprechend für mich wäre das definitiv eine Option. Mein absoluter Traum wäre ja tatsächlich so eine einsame Insel. Also ich bin durchaus ein sehr, sehr sozialer Mensch. Ne? Ich rede gern mit Leuten, ich unterhalte mich gern und ich bin auch gern in Gruppen unterwegs mit vielen Menschen. Aber ich habe trotzdem einfach eine, würde ich doch sagen, eine beschränkte soziale Batterie und bin dann manchmal so ein Pruttler und denke mir, ich will einfach nichts mehr wissen. Ich will meine Ruhe, ich will mit meinen Hunden spazieren, ohne Leine, einfach nur rausgehen und niemandem begegnen, nichts und niemanden. Und deshalb mein absoluter Traum wäre tatsächlich ein Haus im Nichts. Also das wird auf jeden Fall mal passieren, ob das jetzt in den nächsten 20 Jahren passiert oder ob das jetzt schon in den nächsten 3 Jahren passiert, weil wir auswandern, sei dann eben dahingestellt. Aber das ist dann auf jeden Fall für mich eine Option. Na, ob ich jetzt im Endeffekt von Deutschland hier Social Media betreibe und meine Kunden online und in Präsenz habe oder von dort, das macht keinen großen Unterschied. Ich weiß auch, dass viele Follower da hinter mir stehen. Also ich weiß garantiert, wenn ich da dann einen Urlaubsort einrichte sozusagen, also quasi ein zweites Haus für Kunden, dann weiß ich auch, dass wir trotzdem mehr als genug Kunden haben werden. Ja, und dementsprechend, also mein beruflicher Kontext ist einfach nicht gebunden. Genauso ist mein sozialer, mein eigener sozialer Bereich nicht gebunden. Und dementsprechend wäre das für mich definitiv eine Option. Also mein Männer ist da eher ein bisschen unflexibler, aber das müsste man dann halt bei Zeit diskutieren.
Verstehe ich. Und aus der subjektiven Sicht heraus und für deinen Seelenfrieden ist es wahrscheinlich dann sogar richtig. Wenn wir uns aber das System anschauen und dann immer die, die nicht mehr in ein System passen, das System verlassen, glaubst du, dass das System dann auf Dauer besser wird?
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber ich meine, wir sind ja schon am dran arbeiten, was zu verändern. Ich habe ja auch einer Initiative beigewohnt und ich versuche ja auch selber durchaus einiges zu verändern und ich bin ein sehr, sehr kooperativer Mensch. Also ich connecte auch mit sehr, sehr vielen Trainern und versuche da irgendwo mit denen gemeinsam einfach Besseres zu erreichen. Also an mir soll es nicht scheitern, aber ich meine, am Ende des Tages, wir gegen wie viele Wettämter, wie viele Bundesländer haben wir, keine Ahnung. Also wir gegen sehr, sehr viele Wettämter, wir gegen sehr, sehr viele Hoheiten. Könnte schwierig werden. Also dementsprechend, irgendwann muss man sich dann halt doch auch mal geschlagen geben.
Ich bin gerade still, weil ich, weil alles in mir schreit, nee, so geht das nicht. Wir müssen,
noch ist der Punkt nicht erreicht. Ne? Du brauchst noch nicht schreien. Also noch
nein, alles gut.
Noch.
Ich durfte jetzt schon zweimal mit der Nessie aus der Hellhound aufnehmen und mit Fox Devils und ein paar Leuten, die ich sehr schätze. Und zu denen zähle ich dich ab jetzt nach unseren ersten 46 Minuten auch. Und ich denke mir immer so, ihr bietet so einen im besten Sinne, und ich glaube, ihr wisst das, sehr polarisierenden Gegenpol, der nicht wegfallen darf. Weil dann niemals eine goldene Mitte erreicht werden kann. Und jetzt kommt aus meiner Sicht das Witzige. Ich glaube, die goldene Mitte seid ihr. Ihr seid nur so polarisierend in eine Richtung aufgestellt, reingedrückt, dass man nicht erkennt, dass ihr die Mitte seid. Aber das ist eine Diskussion für sich selbst. Dass ich glaube, ihr dürft niemals weg. Weil wenn ihr weg seid, gibt es keinen Gegenspieler mehr. Und ich glaube, ihr seid nur so hart in dieser einen Ecke, weil der Mitte nicht zugehört wird, sondern es braucht immer einen extremen Gegenpol. Und den habt ihr euch irgendwann alle bewusst oder unbewusst genommen oder der wurde euch gegeben. Und jetzt spielt ihr diese Rolle. Und erst in dem Moment, wo man die Rolle spielt, merkt man, was die Rolle beinhaltet. Und man denkt sich immer so, ey, ich bin nicht das, was ihr glaubt.
Ja, ich unterschreibe das. Ja, ganz genau. Das ist tatsächlich genau das. Und das ist ja auch das, was Social Media auch einfach macht. Ne? Social Media spielt nur die Extreme aus. Ne? Mhm. Also wenn ich zum Beispiel einen Post mache, ich mache sowas immer wieder. Einen Post, wo ich zeige, wie toll Slogan mittlerweile geht und wie toll der sich macht und so weiter, das wird nicht ausgestrahlt. Keine Sau schaut sich das an. Ne? So toll und rosarote Wolke und super und es klappt gut und was weiß ich. Keine Sau schaut sich das an. Ne? Aber wenn ich halt zeige, wie beschissen das läuft, das schauen sie sich alle an. Also das ist einfach, Social Media macht das. Ne? Du musst die schlechten Seiten herauskristallisieren, du musst das Schlechte zeigen und irgendeinen Pol zeigen, weil sonst wirst du nicht gehört. Ne? Also das ist tatsächlich so. Ich würde mich auf jeden Fall in die Mitte zählen. Wenn man jetzt vielleicht von einem so einen Zahlenstrahl sich vorstellt oder sowas, ne, dann hat man vielleicht den grünen Bereich. Ne, von mir aus der grüne Bereich ist dann R+, alles positiv, alles toll. Den gelben Bereich und den roten Bereich, dann würde ich mich an das Ende des gelben Bereichs würde ich mich setzen. Ne? Also ich bin schon durchaus einfach noch die goldene Mitte, aber ich habe schon einfach noch einen Hang, dadurch, dass ich halt mit den Kalibern arbeite, dann vielleicht auch mal ein bisschen besser oder ein bisschen mehr auf den Putz zu hauen. Ne? Aber dementsprechend, also ich würde definitiv sagen, dass ich zu der goldenen Mitte irgendwo gehöre. Ne? Ich habe alle Lernquadranten oder ich benutze alle Quadranten der Lerntheorie. Und das ist ja auch immer das Witzige, was mir dann rückgemeldet wird auf Instagram teilweise. Also ich mache ja schon auch die Positivvariante. Es gehen Leute an den Zwinger ran und der Logan hält seine Klappe und die kriegen ein Hasenohr rein oder sowas. Aber ich zeige das tatsächlich selten oder eigentlich fast nie. Ne? Letztens hat mich dann eben eine, wo gemeint hat, ja, ich mache das jetzt, aber wieso filmst du das nicht? Mhm. Na, hat sie mich gefragt, warum ich das nicht zeige. Dann habe ich gesagt, keine Ahnung. Also ich habe mir jetzt da nie irgendwie überlegt, das zu zeigen, weil das ist ja jetzt kein wahnsinnig komplexer Trainingsschritt, den ich da mache. Na, das ist einfach nur ein Verhalten positiv bestärken, weil er halt nicht pöbelt, weil er sich zurücknimmt. Dementsprechend kriegt er einen Keks rein. Ne? Also da habe ich mir jetzt einfach nie Gedanken gemacht, das dann zu zeigen, weil ich mir dachte, das will doch eh keiner sehen. Ne? Aber in dem Moment war das schon so die Rückmeldung, hey, du musst auch sowas zeigen, weil eigentlich kannst du ja auch eine Kekstante sein, ne? So auf die Art. Na, und das ist so. Also ich benutze alle vier Quadranten der Lerntheorie, ob das jetzt positive Verstärkung ist oder ob das jetzt die positive Strafe ist. Ne?
Wird vielleicht jetzt leichter im Zeigen, weil ein Welpe noch dazu gekommen ist.
Jein, tatsächlich jein. Also ich meine, so wahnsinnig viel zeige ich ja jetzt auch nicht in den Trainingsabläufen, weil bei uns ist Training tatsächlich einfach Alltag. Ne? Also das... Wir nehmen die jetzt selten her und erarbeiten etwas separat mit ihr, wenn man irgendwas erarbeiten muss, sondern das meiste ist halt einfach der soziale, der Alltagskontext, ne? Einfach die Regeln, die sozialen Regeln, die Alltagsregeln, die man dem Hund halt nun mal so beibringt. Spring nicht an Leuten hoch, mach nicht dies, mach nicht das, mach nicht sowieso, sei abrufbar, sei ansprechbar. Also das Seltenste, was ich mache, ist tatsächlich dann irgendwas dem Hund explizit beibringen müssen. Ne, ab und zu schon, da mache ich dann auch mal ein Video dazu, ganz klar. Aber das meiste ist tatsächlich einfach in den Alltag integriert.
Sind das die Dinge, die dir bei einem Hund am wichtigsten sind, die du eben aufgezählt hast?
Ja, also nicht unbedingt das, was ich jetzt aufgezählt habe, hochspringen, was weiß denn ich, aber halt einfach die soziale Interaktion, ne? Dass man höflich sein muss, dass man ansprechbar sein muss, dass man sich im Radius bewegen muss, dass man angepasst sich verhält, keine Aggression zeigt, beziehungsweise nicht keine Aggression zeigt, sondern gemäßigte Aggression zeigt, dass man sich zurücknehmen kann, also einfach so diese soziale Komponente. So, das ist definitiv das, was ich am wichtigsten empfinde. Und ich würde schon auch sagen, also ich gehöre zu der Sparte an Hundetrainern, die keine zu 100% unter Kommando stehende Maschinen hat. Mhm. Ne? Also viele Leute würden wahrscheinlich sagen, ja, dein Hund kann doch keinen perfekten Rückruf oder ein perfektes Sitz und Platz. Ne? Also ich mache Platz und meine Hunde überlegen erstmal so eine Sekunde, oh, die Alte wieder, und machen dann Platz. Ne? Aber sie machen es. Ne? Und das ist dann halt das, wo ich dann tatsächlich den Fokus auch einfach drauf lege. Ne? Also mir ist es wurscht, ob mein Hund es noch drüber nachdenkt, ob er es macht. Ich will halt einfach nur, dass er es macht. Ja. Ne? Und dementsprechend, also ist halt immer so die Frage, worauf man den Fokus setzt. Aber mir ist einfach die soziale Komponente wichtig, dass meine Hunde machen, was ich von ihnen möchte. Ob die das jetzt gern machen oder nicht gern machen, ist mir in dem Moment dann egal. Hauptsache, sie machen es.
Was lässt du in der Gruppe alles laufen? Und wo ist der Moment, wo du sagst, okay, jetzt gehe ich da rein und jetzt gebe ich meine Meinung nochmal zum Besten?
Also das ist tatsächlich unterschiedlich und es kommt auch immer drauf an, für welchen Zweck. Also für Social Media lasse ich tatsächlich relativ viel laufen, um einfach den Leuten was zu geben, dass sie dann mal was lernen können, was sehen können. Aber so in meinem Alltag lasse ich eigentlich so gut wie gar nichts laufen. Ne? Also so nette Interaktionen, dass man dann mal, keine Ahnung, miteinander kurz spielt oder mal kurz Kontakt knüpft, mal Kontakt liegen macht, mal den einen ein bisschen anschnüffelt oder abschlägt oder sonst irgendwas. Also positive Interaktionen dann schon mal oder vielleicht mal kurz eine Grenze setzt durch ein Knurren. Aber so im Alltag, wenn ich jetzt nicht gerade etwas zeige und etwas lehren möchte auf Instagram, lasse ich eigentlich nicht viel zu, tatsächlich. Also so selber jetzt wirklich in eine wahnsinnig große Interaktion gehen, das gewöhne ich ja schon meinen jungen Hunden dann relativ früh ab. Also ich kann eigentlich davon ausgehen, dass die Hunde ab dem zweiten, dritten Lebensjahr im Auslauf halt drin sind und dann schnell lernen, einfach zu chillen und sich dann hinlegen. So.
Ja, die Frage resultierte daraus, dass ich das Video gesehen habe, wo einer deiner Hunde dem anderen, ich glaube, ein Hasenohr oder sowas geklaut hat. Mhm, ja. Und du es ja sogar gesagt hast, so, ich lasse es bewusst laufen, damit ihr es euch anschauen könnt. Wie sind da so die Rückmeldungen, wenn man so Videos zeigt?
Unterschiedlich. Also ganz unterschiedlich. Die eine natürlich, ja, wie kann man sowas laufen lassen? Das geht ja gar nicht. Und was für ein aggressiver Hund. Und wegen dem Video wurde ich natürlich auch wieder angezeigt beim Wettamt, ne? Keine Frage. auf der anderen Seite natürlich die Leute, wo sagen, boah, ist das spannend, oh, ist das interessant. Oder die Leute, die dann mal nachfragen, hey, was machen eigentlich die Schäferhunde da? Ne? Also unterschiedlich, ne? Von komplett Interesse zu kompletter Ablehnung, alles.
Crazy. Was ist deine Lieblingshunderasse?
Naja, auf der einen Seite natürlich der Rottweiler. Ne, braucht man nicht drüber reden, habe ich 4 und ist meine absolute Lieblingsrasse, aber einfach unter Einschränkungen. Ne, also es ist keine Rasse, die ich empfehlen würde, niemandem. Ne, niemandem würde ich das empfehlen. Und das ist auch selber was, wo ich mir auf der einen Seite immer denke, boah, ihr seid so schön und ihr seid so genial und ihr seid einfach cool. Und auf der anderen Seite denke ich mir, meine Güte, diese Rasse sollte man ausrotten. Ne? Also das ist so ein bisschen Hassliebe tatsächlich von mir. Ne? Und ich würde sagen, dann als nächstes kommen tatsächlich Labbis. Ne? Also da im Herzen bin ich ein ganz weicher Labbi-Besitzer. Früher, als ich Kind war, eine sehr gute Freundin von mir, die hat einen schwarzen Labrador gehabt, ist natürlich mittlerweile verstorben, ganz klar, die Kara. Und das war immer so, ich wollte unbedingt so eine Kara. Na, und dann habe ich ja damals meine Bonnie bekommen und die Bonnie war ja auch schwarz, ne? Also schwarzer Labrador und dann die Bonnie, die schwarz war, und der Tierschutzverein hat mir die Bonnie verkauft als Retriever-Mischling. Gucken wir sie an, die ist definitiv ein Deutsch-Drahthaar-Jagdhund, Schäferhund-Mischling, also kompletten Schwachsinn, was die mir verkauft haben, ne? Aber ich meine, ich ging davon aus, dass es ein Retriever-Mischling, und Labrador sind ja Labrador-Retriever, also dementsprechend war das ja quasi ein Labrador. Ne? Genau, ne? Also von daher, da kommt meine ursprüngliche Labrador-Liebe, und witzigerweise, meine Mutter hat auch 2 Labradore mittlerweile, also ich glaube, wenn irgendwann meine Sturm- und Drangzeit, beziehungsweise jetzt aktuell ist meine Sturm- und Drangzeit vorbei, also für mich gibt's jetzt erstmal tatsächlich keine Rottweiler mehr, so der Plan, ne? Und dann gibt's jetzt erstmal Labbis, ne, für mich, und vielleicht irgendwann, wenn nachdem wir dann Kinder haben, vielleicht gibt's dann irgendwann wieder Rottweiler für mich, aber jetzt ist erstmal so mein mein Ziel erreicht. Ich habe 4 Rottis und ich weiß tatsächlich, wie unterschiedlich die sein können. Ich habe 2 reinrassige Rottis ja tatsächlich, und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Ne? Also das ist wirklich die eine Bandbreite und so eine Bandbreite, und die sind einfach komplett verschieden. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich einfach in der Rasse auch wieder sehr, sehr viel davon mitgenommen und für mich dann erstmal mein Limit gesetzt, und jetzt gibt's Labbis.
Was ist das Schöne an dem Zusammenleben mit so vielen Hunden?
Es gibt sehr, sehr viele schöne Sachen, würde ich sagen. Also zum einen natürlich, es ist immer jemand da. Ne? Also es ist einfach, du bist niemals alleine. Du hast immer jemanden um dich rum, und auch jetzt im Moment, die liegen um mich rum und die die chillen, die lehnen sich an mich ran.
Die sind in dem Raum gerade, wo du aufnimmst.
Ja, nicht.
Chapeau, man hat nichts gehört.
Sind alle hier. Mal gucken, ob man das jetzt hier, ups.
Ja, alle, die uns zuhören, wissen das jetzt natürlich nicht. Die Lena dreht gerade ihre Kamera und ich bezeuge es jetzt. Die liegen da wirklich tiefenentspannt, alle auf dem Boden. Und natürlich auch auf dem Sofa, selbstverständlich. Ach, krass.
Ja, die sind da alle da, natürlich. Ja, also ich meine, ne, man hat halt immer jemanden bei sich, ne? Und das ist so das Allerschönste. Man ist niemals alleine und man wird auch immer akzeptiert und immer verstanden. Natürlich, die Hunde verstehen einen, ganz klar. Gleichzeitig ist es auch jetzt gerade in so einer großen Hundegruppe, man hat halt verschiedene Talente. Man könnte natürlich auch sagen, man hat verschiedene Schwächen. Also quasi bei jedem Event, wo ich teilnehme, kann ich einen anderen Hund dazu einfach mitnehmen, ne, weil halt jeder irgendein unterschiedliches Talent einfach hat, ne? Und das ist natürlich schon auch schön, wenn man das dann natürlich einfach, wenn man da unterscheiden kann und dann immer gucken kann, wer passt denn zu welcher Situation am besten, ne? Das ist auch schön. Und auf der einen Seite, anderen Seite dann auch einfach diese Kommunikation zu verstehen. Also für mich ist das auch, tatsächlich war ich früher sehr, sehr Fremdsprache-talentiert. Also in der Schule war ich immer sehr, sehr gut in Englisch, in Spanisch und in Französisch. Also das war so, das waren so meine Steckenpferde in der Schule tatsächlich. Da war ich immer sehr, sehr gut. Und für mich ist das wirklich jetzt auch wieder, es ist wie eine Fremdsprache einfach. Mhm. Also dieses Hundelesen lernen, das ist für mich einfach eine explizite Sprache. Und ich würde schon sagen, ich spreche die mittlerweile richtig gut. Manchmal sogar echt habe ich das Gefühl, ich spreche das besser als menschlich. Als Deutsch, weil ich echt, also ich übernehme mittlerweile teilweise echt so diese hündische Komponente. Also manchmal, ich ertappe mich dabei, ich begrüße jemanden und schaue dem nicht in die Augen und laufe seitlich an dem vorbei, um höflich zu sein, wo ich mir denke, sag mal, was hast du denn jetzt eigentlich, ne? Also das sind halt einfach so Sachen, die man sich dann so angewöhnt, und das finde ich halt auch so cool, einfach diese Sprache, die sie sprechen und ein Teil davon zu sein. Ne?
Das ist ja crazy, jetzt hast du mich auf was gebracht, worauf ich bei mir noch nie geachtet habe, nämlich mal darauf zu achten, wie viel Komponenten der Hundesprache ich in dem Umgang mit anderen Menschen einsetze. Ja, spannend. Ey, da können wir jeden mitnehmen. Da könnt ihr alle mal in der nächsten Woche darauf achten, wie viel ihr von dem, wie ihr mit Hunden sprecht, dann auf das Sprechen mit Menschen übertragt. Das ist ja mega spannend. Jetzt bin ich schon wieder gedanklich ganz weit abgewogen und denke darüber schon wieder nach. Crazy. Wenn wir jetzt den letzten Moment hier gleich dafür nutzen, dass du einen Wunsch an alle äußern darfst, die hier zuhören und die dir wahrscheinlich teilweise auf Instagram folgen, was wäre das?
Boah, das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich würde schon sagen, ich habe sehr, sehr viele Menschen Wünsche an die Menschen draußen. Ne? Also zum einen ist mein Wunsch tatsächlich, Dinge reflektierter anzuschauen, also quasi nicht gleich auf die rote Taste sozusagen zu drücken und zu sagen, das ist scheiße, ne, sondern einfach mal reflektiert zu schauen, nachzufragen, und selbst wenn man nicht keine adäquate Antwort bekommt, sich trotzdem immer noch mal überlegen, hey, da sitzt ein Mensch dahinter. Mir ist das auch schon mal passiert, da hat mir jemand eine wirklich normale Frage gestellt und ich bin an die Decke gegangen, ne, weil ich mir gedacht habe, Alter, Leute, fickt euch, sorry. Ne? Lasst mich einfach in Ruhe mit euren bescheuerten Fragen die ganze Zeit, diese Kritik, man hört teilweise, ne, die 4 Ohren von Schulz von Thun, man hört teilweise wirklich nur noch die Kritik dahinter, wenn man sich denkt, boah, ständig kriege ich irgendwelche Nachfragen und Kritik und so weiter und so fort. Und das möchte ich auch einfach den Menschen nochmal mitgeben und sagen, hey Leute, überlegt euch trotzdem, auch wenn ihr jetzt eine patzige Antwort bekommt, da ist ein Mensch dahinter. Und vielleicht hat dieser Mensch vor euren Nachfragen schon 25 Kritiknachrichten und blöde Kommentare bekommen. Und vielleicht kann er euch einfach deshalb nicht mehr zuhören. Das ist, glaube ich, noch was, was mir sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht könnte man das jetzt einfach dafür nehmen, ja.
Glaubst du, wir können das 1:1 auf Hunde übertragen? Dass Hunde irgendwann so reagieren, weil sie vorher so oft schon Kritik bekommen haben, dass sie auch nicht mehr richtig hinhören können?
Ja, also tatsächlich ist das schon auch was ja die Frustrationstoleranz irgendwo so ein bisschen mitmacht, ne? Also wenn natürlich irgendwann das Fass voll ist, dann ist das Fass einfach voll, ne? Also das ist schon was, wo man definitiv so ein bisschen ummünzen kann. Auf der einen Seite, ne? Und auf der anderen Seite muss man natürlich immer gucken, was kann man tatsächlich oder was kann der Hund tatsächlich leisten? Und meistens kann der Hund mehr leisten, als der Mensch ihm zutraut, tatsächlich.
So, und das ist doch ein richtig schönes Schlusswort. Aber bevor wir aufhören, darfst natürlich auch du eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden. Wo geht die hin?
An die Hellhound Foundation.
Sehr gut. Nessie, die nächste Palette geht in deine Richtung. Mit der Nessie, das können wir jetzt hier mal spoilern, wird es 2 Wochen vor Weihnachten dann auch wieder eine Folge geben. Das haben wir damals vereinbart und das machen wir jetzt jedes Jahr so. Zumindest dieses Jahr. Na, und jetzt sagen wir einfach jedes Jahr. Nessie, ich hoffe, du bist damit einverstanden. Und sehr, sehr cool. Lena, vielen Dank für heute. Es hat mich sehr gefreut, dich hier in diesem Rahmen kennenlernen zu dürfen. Vielen Dank für das, was du, glaube ich, trotz sehr, sehr viel Gegenwind auf Instagram zeigst, denn es zeigt etwas, was ja definitiv da ist. Und wenn wir das halt nie zu sehen bekommen, dann kann das halt auch niemals, glaube ich, so in den Diskurs rücken, dass wir mal normal über die Sache reden können und nicht immer so emotional aufgeladen sind, weil es für ganz viele Leute etwas ist, was sie noch nicht oft gesehen haben.
Genau. Vielen Dank euch auch. Hat Spaß gemacht.
Cool. Dann vielen Dank an alle, die bisher zugehört haben. Euch noch einen schönen Tag, dir noch einen schönen Tag. Nochmal vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns hier irgendwann nochmal wieder und berichten dann von einer Nicht-Auswanderung, aber ganz vielen coolen Sachen, die in Ulm passiert sind und in deinem Leben passiert sind.
Sehr gerne.
Ciao.
Ciao.